Liebe Geschwister, Doktor Tod und Teufel, wie der Teufel in der Endzeit die Wissenschaft benutzt, um uns zu töten, klingt vielleicht zunächst angstmachend. Aber liebe Geschwister, das ist ganz bestimmt nicht meine Absicht, das zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Deshalb heißt der Untertitel hier auch Transformation im weltlichen Sinn, denn das eigentliche Thema, worum es mir in meinen beiden Vorträgen heute Morgen und morgen Abend, meine ich, ist es geht, ist Transformation. Und wer heute Morgen und morgen Abend da ist, der wird merken, dass wir hier dasselbe Wort benutzen, Transformation, aber inhaltlich, bedeutungsinhaltlich etwas völlig anderes meinen damit. Denn hinter dieser Transformation, um die es heute Morgen geht, steht der Teufel. Und der möchte uns in den Tod führen. Und hinter der biblischen Transformation, wie wir es zum Beispiel in Römer 12, Vers 2 lesen, steht der Heilige Geist Gottes, der ein Gott der Lebenden ist und uns zum Leben führen möchte. Und liebe Geschwister, ich hoffe, hier sitzen nur Kinder des Lichts und nicht Kinder der Finsternis. Und wenn hier noch ein Kind der Finsternis ist, möge es bitte ein Kind des Lichtes werden. Und wie das geht, das erzähle ich euch morgen. Hier seht ihr, was ich heute sagen möchte. Nach einer kurzen Einleitung, paar einleitenden Gedanken. Ich kann ja nicht über die Wissenschaft reden hier in einem kurzen Vortrag an einem Vormittag, habe ich mir mal drei Wissenschaften herausgegriffen, was den Geist, die Seele und den Körper betrifft. Das heißt, die Theologie, die Psychologie und die Medizin. Wir wollen uns das mal betrachten, wie hier der Teufel diese Wissenschaften benutzt und auf sehr intellektuellem Gebiet daherkommt, um uns nicht nur zu verführen, sondern ich sage es ganz direkt, worum es hier geht, um uns in den Tod zu führen, um uns zu töten. Deshalb heißt dieser Vortrag Doktor, Tod und Teufel. Wir wollen uns aber nicht damit begnügen, sondern uns auch fragen, was wir da noch tun können angesichts dieser Tatsachen und schließlich zu einem Fazit und Ausblick zu kommen. Ein paar einleitende Gedanken zu diesem Thema hier. Ist es der Herr oder ist es der Teufel? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr euch zum Beispiel in der Corona-Zeit, die wir jetzt alle hinter uns haben, auch mal gefragt, ist das jetzt, was wir hier erleben, eigentlich noch vom Herrn oder ist es vom Teufel? Wir haben hier eine Stelle, ihr kennt das sicherlich, ich gehe davon aus, dass hier lauter Bibelkenner sitzen, in 2. Samuel 24, Vers 1 und 1. Chronik 21, Vers 1 wird uns dieselbe Geschichte erzählt. Das sind nicht zwei verschiedene Ereignisse, wo vielleicht einmal der Herr gewirkt hat und einmal der Teufel. Nein, wenn ihr das anschaut, seht ihr, hier geht es darum, wie, ja, wer weiß, der Herr oder der Teufel. Denn in 2. Samuel lesen wir, dass es der Zorn des Herrn war, der David dazu gereizt hat, Israel zu zählen. Und das war eine schwere Sünde, das wusste David ganz genau. Und in der Parallelstelle in 1. Chronik 21,1 lesen wir, dass es der Satan war, der David reizte, das Volk zu zählen. Also was jetzt? Und diese Frage, liebe Geschwister, die können wir uns eigentlich immer stellen. Persönlich, in meinem Leben, wenn ich jetzt gerade Nöte habe, als auch in der Gesellschaft, zum Beispiel, was wir ja gerade erlebt haben, in den letzten 3 Jahren, seit März 20, grob gesagt. Nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Die Lösung, denke ich, wenn wir Fragen haben, sollten wir nicht zu irgendwelchen Menschen gehen, sondern in die Schrift gehen. Die finden wir immer in der Schrift. Zum Beispiel im Buch Hiob. Ihr kennt das, ne? Ihr wisst, was eine Hiobsbotschaft ist. Das ist nichts Schönes. Und da hat der Herr, der Zorn des Herrn, 2. Samuel 24, der Herr hat dem Satan gestattet, Böses zu tun. Und das ist die Antwort. Und liebe Geschwister, ich finde diese Antwort sehr tröstend für uns. Warum ist das tröstend? Wenn der Satan wirkt, ist das ja nicht tröstend, das ist ja nicht gut. Sondern der will uns ja, wie gesagt, in den Tod führen. Das Tröstende ist, dass wir wissen dürfen, dass Gott immer darüber steht. Und dass der Satan nicht auf der gleichen Ebene, noch nicht einmal zu denken ist, wie Gott. Versteht ihr mich? Satan ist nicht da. Manche haben vielleicht so die Vorstellung, da findet ein Kampf statt und vielleicht hat es der Satan auch ganz gern, das den Menschen so einzugeben, wie wenn die da kämpfen würden und am Schluss gewinnt der Satan noch. Nein, nein. Der Satan muss Gott fragen, ob er dies und das tun darf. Der Satan ist nur ein Engel, ist nur ein Geschöpf, ist niemals auf einer Ebene zu sehen oder auch nur zu denken wie Gott. Und das ist das Tröstende, dass Gott im Regiment sitzt, dass Gott der Souverän ist und dass Gott über allen Mächten und Gewalten ist. Auch bei diesem schweren Thema, das wir uns heute Morgen betrachten möchten, sollten wir das, deshalb das hier zur Einleitung, sollten wir das immer im Hinterkopf haben, Gott ist größer. Gott ist darüber. Hinter all dem, was wir Bösen auch, was wir hier erleben in dieser Welt, in diesem Fleisch. Und noch einen Gedanken zur Einleitung. Ich möchte morgen darauf näher eingehen, zu diesem biblischen Menschenbild. Hier nur ein grobes Bild zur Differenzierung, weil ich ja sagte, über diese drei Bereiche möchte ich reden heute Morgen. Geist, Seele und Leib. Denn so hat der Herr den Menschen geschaffen. Ein dreieiner Gott, existierend in Vater, Sohn und Heiliger Geist, hat ein dreieines Wesen geschaffen, existierend in Geist, Seele und Leib. Wir streiten darüber. Wir streiten, ob der Mensch zweieinig ist oder dreieinig ist. Aber der Teufel kennt die Schöpfung Gottes. Er kennt sie und greift uns auch genau da an. Im Geist, in der Seele und im Körper. Und das möchten wir uns jetzt mal etwas genauer betrachten. Zunächst zum Geist. Der Angriff auf unseren Geist und die wissenschaftliche Disziplin, die Experten über den Geist, hier sitzt einer, sind die Theologen. Die Theologie beschäftigt sich mit nicht nur mit dem Geist, sondern natürlich Theos ist ja Gott, sondern auch mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und hier müssen wir uns natürlich heute Morgen auf ein paar Beispiele beschränken. Lothar hat übrigens gestern Abend auch schon einige erwähnt davon. Zum Beispiel die liberale Theologie, die Bibelkritik, die historisch-kritische Methode. Liebe Geschwister, wir sind vielleicht schon groß geworden damit. Wir sind schon vertraut mit diesen Gedanken, aber es muss uns auch klar sein, dass das nicht immer so war. Die Geschichte der Christenheit ist ungefähr 2000 Jahre alt. Und dieser Schlamassel hier ist noch nicht einmal 200 Jahre alt. Also das ist ein Phänomen der Moderne. Und wir müssen uns mal einen Moment lang überlegen, was hier geschieht. Was sich der Mensch hier anmaßt. Indem er sagt, wie, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr kennt sie ja vielleicht eh, Theologen, die sagen, das ist nicht das Wort Gottes, sondern das enthält nur das Wort Gottes. Das enthält das Wort. Merkt ihr? Ein kleiner, feiner Unterschied, wo wir anfangen, auf dem, wenn das der Weg ist, auf eine kleine Abzweigung zu kommen, die noch ganz nah beim Weg ist, aber letztlich führt sie völlig weg vom Weg, völlig weg von Gott. Eine Verführung, eine Wegführung, was ja nichts anderes heißt als, ja, das jetzt, diese Stelle, das ist das Wort Gottes, das können wir beherzigen, aber das hier zwei Kapitel weiter später nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr Wort Gottes. Das erklären wir Theologen heute als erledigt. Zum Beispiel, die ganzen Wunder müssen wir heute anders erklären. Liberale Theologie. Wir nehmen das Wort Gottes nicht mehr ernst und suchen uns heraus, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Das erklären wir Menschen einfach nicht mehr als Gottes Wort. Was für eine Anmaßung, liebe Geschwister. Habt ihr euch das mal überlegt, was hier geschieht? Dann, ich glaube, Lothar hat es gestern Abend auch schon erwähnt, die Ökumene. Ein ganz breites Feld des Satans. Wie gesagt, wie der Teufel in der Endzeit die Wissenschaft benutzt, um uns zu töten. Die Ökumene ist heute salonfähig, und zwar schon seit Jahrzehnten. Die Chadda Ökumenica, glaube ich, ist schon mindestens 20 Jahre alt. Und hier geht es nicht nur um intrareligiöse Ökumene, also evangelisch und katholisch, freikirchlich, das ist intrareligiös, sondern auch, wenn ihr die mal lest, kann ich euch mal empfehlen, das sind, glaube ich, nur 20 Seiten oder so, ist ja nicht viel, sondern auch um interreligiöse Ökumene. Denn es geht dem Satan ja darum, eine Welteinheitsregierung und auch eine Welteinheitsreligion zu gründen. Und habt ihr euch mal überlegt, wie das geht? Eine Welteinheitsreligion zu gründen? Nicht mit radikalen Christen, nicht mit radikalen Moslems. Denn die radikalen Christen, Radix ist die Wurzel, die sind verwurzelt im Herrn Jesus Christus. Und die halten die andere Wange hin, wenn sie auf die eine Wange geschlagen werden. Das tun radikale Christen. Und radikale Moslems fliegen in die Tower in New York. Also mit solchen Leuten können wir keine Welt, versteht ihr? Kann man keine Welteinheitsreligion gründen. Das heißt, wir brauchen gemäßigte, gemäßigt ist das Stichwort, gemäßigte Kräfte, gemäßigte Christen, gemäßigte Moslems, gemäßigte Hindus, nicht radikale. Und das ist die Masse. Und mit der Masse gewinnen wir den Krieg. Nicht wir, sondern mit wir ist die andere Seite gemeint. Ihr wisst, was ich meine. Und so wird die Hure auf dem Tier, um mit der biblischen Sprache zu reden, Offenbarung 17, meine ich, ist es, nimmt die Hure auf dem Tier langsam Gestalt an vor unseren Augen. Liebe Geschwister, Johannes und alle Christen nach ihm, für sie war das eine ferne, ferne Zukunft. Wir, liebe Geschwister, sind mittendrin in dieser Endzeit der Endzeit, wo wir das erleben, wo wir förmlich zuschauen können, wie die Hure Platz genommen hat. Ich muss es ja mittlerweile schon im Perfekt formulieren. Auf dem Tier. Denn das Tier, das ist in der Prophetie schon im Alten Bund, im Neuen erst recht, völlig klar, ein Tier steht für eine politische Macht. Und das hier ist ein Tier. Ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich denke, da habt ihr auch schon viel gehört auf den Endzeitkonferenzen über diese Dinge. Mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und das sind immer Bilder für weltliche Mächte. Staaten, Staatenbünde. Und die Hure, es geht hier nicht um eine Prostituierte im sexuellen Sinn, sondern hier geht es um geistliche Hurerei. Diese Hure buhlt mit dem Tier, versteht ihr? Hier wird Geist und Welt vermischt. Darum geht's, dem Teufel. Ich hoffe, wir sehen das klar. Und dazu dienen auch unsere Vorträge hier. Dass wir das klar sehen und uns distanzieren davon. Nicht nur, dass wir sehen, sondern dass wir auch unsere entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Ganz persönlich, für die Gemeinde und darüber hinaus. Deshalb auch diese Konferenzen. Dann haben wir einen Punkt, da könnte ich euch jetzt tagelang erzählen. Denn ich muss euch gestehen, da komme ich her. Leider. Aus der charismatischen Bewegung. Und ich will es auch kurz machen an dieser Stelle, denn ich denke, Rudolf wird uns, ich weiß nicht, heute oder morgen, hierüber noch ganz extra einen ausführlichen Vortrag halten, denn er kommt auch aus der charismatischen Bewegung, so wie wir. Nur ganz kurz dazu. Die charismatische Bewegung benutzt das Wort charismatisch eigentlich schon fast in einem Irrsinn. Denn die Charismata, worum es ja eigentlich geht, eigentlich Geistesgaben, Gnadengaben, die werden ja nur in einem ganz bestimmten Sinn benutzt in dieser Bewegung, nämlich in ihrem Sinn, um die Leute zu verführen. Und die Gabe der Geisterunterscheidung, 1. Korinther 12 bis 14, das wird ja in diesen Kreisen ganz hoch gehalten und man hört ja kaum andere Predigten als darüber. Habe ich noch kaum eine Predigt in irgendeiner charismatischen Gemeinde auf 3 Kontinenten dieser Erde gehört. Und genau das wäre mal wichtig, dass wir lernen, zu unterscheiden, mit welchem prüfet die Geister. sagt uns die Schrift. Ist es ein Geist von oben? Ist es ein Geist von innen, ein seelischer Geist, also ein menschlicher Geist? Oder ist es gar ein Geist von unten? Und liebe Geschwister, das ist immens wichtig, dass wir diese Gabe haben, dass wir darum beten, dass wir sie anwenden in unserer Zeit, wo sich die Geister und Dämonen nur so tummeln, um uns zu verführen und, ich sag's ganz deutlich, um uns zu töten. Seid Kinder des Lichts, seid auf der richtigen Seite, dann seid ihr auf der Seite des Lebens, auch wenn ihr sterbt. Und ein Beispiel noch zur Theologie. Das ist die sogenannte emergente Bewegung. Emergent ist eigentlich ein nichtssagendes Wort, das heißt so viel wie aufkommend. Da geht es um Transformationstheologie, da sind wir beim Thema. Kontextualisierung, das ist die Kirche der Postmoderne. Und mit Kontextualisierung ist nicht gemeint, dass wir unser Denken der Bibel anpassen, wie es eigentlich sein sollte, sondern hier wird die Bibel nicht nur unserem Denken, sondern sogar den entsprechenden Kulturkreisen, Stichwort Kulturrelevanz, angepasst. Also genau das Gegenteil, wie es eigentlich sein sollte. Und mit Transformation ist hier auch nicht Römer 12, 2, ich werde morgen mehr dazu sagen, gemeint, sondern hier geht es um eine Transformation der Gesellschaft. Da kommt der Herr nicht, bevor wir hier und jetzt nicht das Reich Gottes Christi Jesu gebaut haben. Versteht ihr? Da kommt der Herr nie. Denn wir bauen hier und jetzt das Reich Christi Jesu überhaupt nicht. Wer baut das Reich Christi? Der Herr Jesus Christus. Er ist der Baumeister. Ne? Wir dürfen froh sein, wenn wir mitmachen dürfen. Aber er baut sein Reich. Und er wird kommen, ganz bestimmt, egal was wir hier glauben und wie wir uns hier aufführen auf dieser Erde. Denn er ist der souveräne Herr, das dürfen wir nie vergessen. Zweitens, der Angriff auf unsere Seele, die Psychologisierung der Gemeinden. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht vielleicht auch merkt. Wir kommen ja sicherlich hier aus ganz verschiedenen Gemeinden, ich denke mal überwiegend in der Schweiz und in Deutschland. Und diese Psychologisierung, die ist ja auch nicht schon immer da gewesen, sondern die vier Säulen, der ich werde morgen auch dazu mehr noch sagen, aber hier nur kurz erwähnt, ist erstens der Materialismus und zweitens der Determinismus. Und das sind antike Phänomene. Die wirken auf die Menschheit ein schon seit über 2000 Jahren. Und dann haben wir noch zwei modernere Phänomene, das ist der Humanismus und der Evolutionismus. Das ist noch nicht so alt. Im Materialismus gibt es nur Materie. Der Mensch ist nur Körper, hat keine Seele, hat keinen Geist. Der Determinismus ist die Lehre, dass alles bestimmt ist. Das ist also keinen, auf den Menschen übertragen, der Mensch hat keinen freien Willen, heißt das. Humanismus, denke ich, muss man nicht erklären. Da wird der Mensch, das steckt ja schon im Namen, Homo, der Mensch, da wird der Mensch zum Maß aller Dinge erklärt. Und die Evolutionstheorie, glaube ich, muss ich hier auch nicht erklären. Da ist der Mensch nichts anderes als ein Produkt der Natur. Und das führt uns zur Verweltlichung und zur Entchristlichung. So, und jetzt schaut euch mal um in den Gemeinden, in den katholischen Kirchen, in den evangelischen Kirchen und prüft mal, ob die nicht verweltlicht und entchristlicht sind. Und unsere Länder, Schweiz und Deutschland und auch Österreich, waren mal christlich. Frage an euch, sind diese Länder das heute noch? Die Antwort überlasse ich euch. Dann, auch dazu möchte ich, als da kommt noch das, ja, das gehört noch zur Psychologisierung dazu. In der Schrift lesen wir eine Stelle, wo Paulus sagt, was streitet ihr untereinander? Und geht dann auch noch zu weltlichen Richtern. Wisst ihr nicht, dass ihr, liebe Geschwister, die Welt richten werdet und Engel richten werdet? Was geht ihr da zu weltlichen Richtern? Genau dasselbe passiert in der Psychologie. Liebe Geschwister, wir haben hier doch alle Gaben, schreibt Paulus den Korinthern. Und ich denke nicht, dass er nur die Gemeinde in Korinth gemeint hat. Das ist das Wort Gottes, auch für uns heute hier. Wir haben auch alle Gaben, denn es ist nämlich derselbe Geist, der sie gibt. Wir haben Lehrer, wir haben Evangelisten, wir haben Seelsorger. Wir haben Hirten. Nicht jeder ist Hirte, nicht jeder ist Seelsorger, aber wir haben sie in den Gemeinden. Und wenn es nicht in deiner Gemeinde ist, dann in der Nachbargemeinde. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Also was rennen wir in die Welt? Ich bin selber Psychotherapeut, Psychiater und Psychotherapeut. Und ich kann euch sagen, ich kenne ganz, ganz, ich muss schon scharf nachdenken, ob ich überhaupt ein psychotherapeutisches Verfahren kenne, das nicht weltlich ist. Das nicht entweder auf dem Boden der humanistischen Psychologie oder der tiefen Psychologie, die total okkult durchdrungen ist, oder der Verhaltenstherapie, was auch wieder letztlich vom Humanismus, denkt an die vier Säulen hier, der Psychologie. Das sind die Wurzeln. Also wie Paulus sagt, was geht ihr zu den weltlichen Richtern? Was geht ihr zu den Psychotherapeuten, die dann vielleicht euer Selbst stärken, damit ihr euer Selbst verwirklichen könnt? Ob ihr eure Probleme löst, das ist mal die ganz große Frage. Und was sagt der Herr? Wer mir nachfolgen will, der verwirkliche sein Selbst. Der sagt genau das Gegenteil. Der verleugne sein Selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und hier ein Punkt, dazu wird Lothar diese Tage auch noch extra einen ausführlichen Vortrag halten. Und ich habe ja dazu letztes Jahr auch, deswegen mache ich sie auch kurz. Die Gender-Ideologie, ich glaube, dazu muss man auch nicht viel sagen. Was den geistlichen Hintergrund betrifft, meine ich. Dass das nichts Christliches ist, denke ich, hoffe ich, ist doch hoffentlich jedem klar, welcher Geist da dahinter steckt und wozu das führt. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Was für ein Irrsinn, was für ein Irrwahn das ist. Und ich meine nicht nur die Sexualität, denn hier geht es um was ganz anderes. Es, noch einmal, muss mich immer wieder wiederholen, es geht darum, das ist das Ziel, das dürfen wir nie vergessen, wie der Teufel in der Endzeit die Wissenschaft benutzt, instrumentalisiert, sage ich, um uns zu töten. Darum geht's. Und den Gender-Ideologen ist hier schon viel gelungen. Wir werden das morgen noch mehr sehen. Hier haben wir einen Punkt noch zum Schluss, zu Punkt 2. Das ist die Feminisierung der Gemeinden, liebe Geschwister. Das hat's auch nicht schon immer gegeben. Wir alle sind vielleicht in diesem Geist schon groß geworden, auch wenn wir schon etwas älter sind. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und bin in diesen 68er Geist aufgewachsen, habe da meine Kindheit und meine Jugend verbracht und das war ganz schlimm, weil ich damals noch nicht alt genug war, da differenzieren zu können und bin deshalb voll da hineingeraten und habe erst im Alter von 24 erkannt, was das eigentlich für ein Geist ist. Und die Feminisierung der Gemeinden stellt ja das Wort Gottes auf den Kopf. Ihr kennt das Wort Gottes, denke ich, wo es heißt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Aber hier wird gelehrt, die Frau ist das Haupt des Mannes. In christlichen Kreisen, zumindest in Freikirchen, sagt das natürlich keiner so direkt. Ne? Aber das Problem, das sich daraus ergibt, das, liebe Geschwister, das ist ein ganz grundlegendes. Denn was unterscheidet überhaupt den Christen von anderen Religionen? Und woran wird die Welt erkennen, dass wir Christen sind? Dass der Herr Jesus unser Herr ist, dass er Herr und Gott und Erlöser ist. Woran? An der Liebe, danke. An der Liebe und am Respekt auch. Das ist Ehrerbietung. Ich muss nicht erklären, was Respekt bedeutet. Ihr wisst das. Und das ist das zentrale Thema in den Paulusbriefen. Hier nur ein Beispiel, Epheser 5, Vers 33. Ich habe euch hier einmal ein fiktives Gespräch, ich glaube nicht, dass es eine Ehe gibt, wo das so direkt vorgekommen ist, aber prüft jetzt selber mal, ob das nicht vielleicht in der einen oder anderen christlichen Ehe, meine ich, rede von christlichen Ehen, so gelebt wird. Nehmen wir mal ein fiktives Ehepaar, christliches Ehepaar und nennen sie Romeo und Julia. Da fragt Julia, liebst du mich? Romeo gibt als Antwort eine Frage. Respektierst du mich? Julia sagt, ich respektiere dich nicht. Romeo antwortet, ich liebe dich nicht. Julia sagt, ich respektiere dich nicht, weil du mich nicht liebst. Romeo antwortet, ich liebe dich nicht, weil du mich nicht respektierst. Julia sagt daraufhin, ich würde dich ja respektieren, wenn du mich lieben würdest. Und Romeo schließlich, ihr könnt es euch denken, ich würde dich ja lieben, wenn du mich respektieren würdest. Ich denke, dieses Paar hat große Probleme, dem Herrn nachzufolgen. Und letztlich ist das Haupt in der Ehe ja nicht der Mann, sondern der Herr Jesus Christus. Und ihr seht das Problem in dieser Ehe. Ich habe es hier fett gemacht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann bis hinten. Das Wenn hier und hier soll fett gedruckt sein. Das ist das Problem. Versteht ihr? Wir stellen Bedingungen. Wir nehmen unseren Part nicht ein. Wir sind nicht gehorsam. Egal, wie der andere denkt und fühlt. Ich stehe unter dem Herrn, der Mann sowieso. Und zwar direkt unter dem Herrn, denn der Herr ist das Haupt des Mannes. Die Frau indirekt aber auch. Oder ist der Herr Jesus etwa nicht das Haupt der Frau auch? Große Probleme in den Gemeinden heute. Und wo gehen sie hin? In die Psychotherapie. Drittens, der Angriff auf unseren Körper. Und hier kommen wir zur wissenschaftlichen Disziplin der Medizin, wo ich zu Hause bin. Und hier kann ich auch wiederum nur ein paar Beispiele nennen. Massenhafte Abtreibungen, die sogenannte Corona-Pandemie, die ich schon erwähnt habe, Genexperimente am Menschen, was sie uns als Impfung verkauft haben, und schließlich ein ganz übles Thema, der Transhumanismus, was ich postmoderne Sodomie nenne. Ihr wisst, was Sodomie ist. Das war ein Problem, das die Menschheit überhaupt nicht kannte, bis gefallene Engel kamen und sich mit den hübschen Menschentöchtern vermischten, vermählten. Also zwei verschiedene Arten hier, Engel und Mensch, was der Mensch dann in der Folge nachgemacht hat. Und wir nennen das auch in der Psychiatrie Sodomie. Ich glaube, im angloamerikanischen Raum wird dieser Begriff anders verwendet. Wir meinen damit in der deutschen Psychiatrie eine Vermischung, eine sexuelle Vereinigung von zwei Arten, die nicht zusammengehören. Also, ich sage es ganz deutlich, Mensch und Tier. Aber hier haben wir eine Perversion. Das hat es überhaupt noch nicht gegeben, bis in unsere Zeit. Das ist die Vermischung von Mensch und Maschine. Mensch und Sache. Das wollen wir uns mal etwas näher anschauen. Zunächst zu den Abtreibungen. In den letzten circa 50 Jahren, als das Problem anfing, haben wir 40 Millionen Tötungen pro Jahr im Mutterleib. Das macht mittlerweile über 2 Milliarden. 2000 Millionen Tote. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr das hört, wenn ihr das, wir wissen das ja, wir verdrängen das. Ich denke, das muss uns auf die Knie zwingen. Und vielleicht ist der eine oder andere hier auch betroffen. Liebe Geschwister, wir haben einen guten Gott. Wir haben den guten Hirten zum Vater und Herrn, zu dem wir gehen können. Und wo wir unsere Schuld abgeben können, die Welt hat das nicht. Wobei das ja eigentlich für die ganze Welt gilt, wenn sie denn nur glauben würden. Wir haben hier nur Vergebung nötig. Aber das ist die Bilanz dieser Dinge in den letzten 50 Jahren. Ganz trauriges Thema ist das. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Das, was wir hier erlebt haben in den letzten 3 Jahren, ich mag es jetzt kurz, ist die sogenannte Corona-Pandemie, wie sie es genannt haben, seitdem die WHO in Genf 2009 vor 14 Jahren die Pandemie-Definition geändert hat. Und es ging ja um nichts anderes als um eine Aushöhlung und Einschränkung von Grundrechten, zumindest in Deutschland. Ich beschränke mich jetzt mal, aber ich glaube, in der Schweiz war es nicht recht viel anders. Um eine Forcierung von Überwachung und Kontrolle durch den Staat. Ein Turbo der Digitalisierung und der Globalisierung. Denkt daran, Hure auf dem Tier. Es geht ja darum, eine Welteinheitsregierung zu installieren. Und das ging ihnen zu langsam bis jetzt. Dafür war die Corona-Pandemie ein Enzym, also ein, auf Deutsch gesagt, ein Beschleuniger. Wie gesagt, Vorbereitung der Welteinheitsregierung, zwei Mysterien, wie ich es nenne, haben wir ja schon, das Weltwirtschaftsministerium in Davos und das Weltgesundheitsministerium in Genf. Mittlerweile mit einer diktatorischen Vollmacht ausgekleidet. Das ist uns vielleicht noch gar nicht so bewusst, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Mit dieser Behörde da in Genf, die heute schon hineinregieren können in die einzelnen Souveränitäten der einzelnen Staaten weltweit. Nicht nur Schweiz und Deutschland, weltweit. Und da frage ich mich, wie souverän ist der Staat überhaupt noch? Wie demokratisch ist der Staat überhaupt noch? Wie viel Recht ist denn da überhaupt noch da heute in dem sogenannten Rechtsstaat? Und schließlich die Vorbereitung, da muss ich euch, glaube ich, auch nicht viel sagen dazu. Ihr kennt diese Stelle in Offenbarung 13, Vers 17, wo es heißt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und jetzt denkt mal daran, was abgegangen ist in den letzten 2, 3 Jahren. Wir hatten in Deutschland zeitweise schon Zustände, wo man nicht mehr einfach so in einen Laden gehen konnte und Dinge einkaufen konnte. Also ganz alltägliche Dinge war schon verboten. Ja, sogar Gottesdienste waren schon verboten. Es war verboten, zeitweise, vorübergehend. Es war verboten zu singen, es war verboten sich zu versammeln, es war verboten zu beten und zusammenzukommen. Also ich rede nicht nur von der Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit, sondern ich rede auch von der Religionsfreiheit, die uns Deutschen grundgesetzlich verbrieft ist. Das ist ein Grundrecht. Eins aus den ersten 20 Artikeln. Das ist nochmal gewichtiger als der Rest des Grundgesetzes. Das ist das Grundgesetz des Grundgesetzes sozusagen. Das haben die verboten. Zunächst nur vorübergehend. Nächster Punkt. Das war das Nächste, das daraus gekommen ist, die sogenannte Impfung. Schaut mal, das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt letztes Jahr. Ah, ich glaube, das kann man schlecht erkennen. Das soll die Christusstatue sein in Rio de Janeiro. Und das war am 15. Mai 2021 und hier steht auf Deutsch, also das ist Spanisch, Vaccina Salva, auf Deutsch, die Impfung rettet. Also seht ihr, wie das, was hier geschehen ist, wie das vergötzt wird. Und was daraus gefolgt ist, dann möchte ich euch jetzt ein paar Zahlen nennen, die beziehen sich jetzt auf Deutschland, weil ich die Schweizer Zahlen nicht kenne. Hier seht ihr die Übersterblichkeit in den letzten beiden Jahren. Hier seht ihr die Sterblichkeit von 2016 bis 2020. Und zwar jetzt nicht generell, überhaupt in der ganzen Medizin, sondern zu diesen Diagnosen hier, die ihr hier lesen könnt. Wenn ihr es nicht lesen könnt, hinten möchte ich es mal vorlesen. Es geht um die Diagnosen. Plötzlicher Herztod, Herzstillstand, nicht näher bezeichnet, plötzlich eingetretener Tod, Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome, Tod ohne Anwesenheit anderer Personen, sonstige ungenau oder nicht bezeichnete Todesursachen. Also hier in ICD-10 von I46 und R96 bis R99. Das ist das internationale Klassifikationssystem für Erkrankungen. Und schaut mal, die waren immer ungefähr gleich. Von 2016 bis 2020. 4.000, 5.000, 6.000 höchstens, mehr nicht. Und hier, Ende 20. Am 27. Dezember 2020 begann die sogenannte Impfung. Und jetzt schaut euch die Zahlen mal in 21 an. Das sind hier die 4 Quartale in 21 und hier 22 noch das erste. Ein sprunghafter Anstieg dieser Diagnosen. Ich nenne es euch nur mal so ganz objektiv und sachlich und überlasse es eurer Beurteilung, wie ihr das einschätzt. Und hier haben wir noch die Zahlen von 22, weil wie gesagt, das ging ja nur bis ins erste Quartal 22. Hier haben wir das ganze Jahr 22, denn wir sind hier beim Stand 9.1.23 und das ist vom Statistischen Bundesamt. Das ist also nicht irgendeine dubiose Quelle aus dem Internet, wo ich das her habe. Und hier seht ihr in jedem Monat gravierende Anstiege bis hin zu 18.000 sogar im Dezember, nur von diesen Diagnosen, die ich eben genannt habe. Also ganz klar, das lässt sich wissenschaftlich überhaupt nicht wegdiskutieren, völlig klar, dass wir eine Übersterblichkeit haben in den Jahren 21 und 22 und eben nicht im Jahr 20, als das Coronavirus gewütet hat, angeblich. Steht ihr? Was sagt die Politik dazu? Die müssen das ja erklären. Und da reden die von Covid-19, wo sich ja gerade, also Covid-19 sei dafür verantwortlich, wo ja völlig klar war, dass da Covid-19 schon vorbei war. Und im Jahr 20, als Covid-19 gewütet hat, hatten wir eben keine Übersterblichkeit. Oder erhöhte Grippefälle und andere, also Infektionserkrankungen sind gemeint. Habt ihr was gehört von Grippe damals? Man hat ja gerade meinen können, Grippe, RS-Viren, Adenoviren und andere Viren gibt es überhaupt nicht mehr. Man hat ja nur noch von Corona gehört. So war es doch, oder? Und dann kommt der Oberwitz. Also, die Hitzewelle, liebe Geschwister. Also, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll darüber. Das war Karl Lauterbach, der das gesagt hat. Eine Hitzewelle, natürlich, ich will das nicht bagatellisieren und jeder einzelne Todesfall ist traurig, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber wir reden hier über eine Übersterblichkeit, über eine statistisch signifikante Übersterblichkeit. Das hat eine Hitzewelle noch nie getan und schon gleich gar nicht in Deutschland. Und da erdreisten die sich nicht, uns das so verkaufen zu wollen, diese Übersterblichkeit, die ganz eindeutig von den Impfungen kommt, als Problem der Hitzewelle 22 verkaufen zu wollen. Also mir fehlen die Worte, liebe Geschwister, dazu. Und jetzt kommen wir zu einem ganz dunklen Thema. Wenn ihr dieses Symbol hier seht, dann geht es um Transhumanismus. Das ist ihr Symbol. Das, was ich habe es vorhin schon gesagt, postmoderne Sodomie nenne. Was ist das überhaupt, Transhumanismus? Das heißt eigentlich die menschliche Natur überschreiten, über die menschliche Natur hinausgehen. Hier geht es um die Verschmelzung des Menschen mit der digitalen Sphäre. Verschmelzung von Mensch und Maschine. Ich nenne euch hier mal eine Definition des Begriffs Transhumanismus von Julian Huxley, verwandt mit dem bekannten Huxley, Bruder, glaube ich, ist es, New Bottles for New Wine, bereits aus dem Jahre 1957. Da hat er gesagt, also Definition von Transhumanismus, die menschliche Spezies kann, wenn sie es möchte, über sich selbst hinauswachsen, nicht nur sporadisch, als Einzelner mal so, ein anderer mal so, sondern als Ganzes, als Menschheit. Wir brauchen einen Namen für diesen neuen Glauben. Also die lassen die Katze schon aus dem Sack. Für diesen neuen Glauben. Vielleicht passt Transhumanismus ganz gut. Mensch, der Mensch bleibt, aber sich selbst durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner und für seine menschliche Natur überwindet. Hier ein paar Beispiele. Was Wikipedia nennt zu diesem Thema Transhumanismus, was das für Technologien sind, die uns schon seit Jahren, das ist keine Zukunftsmusik, das erleben wir schon seit Jahren. Und, das möchte ich auch sagen, nicht nur zum Schlechten, sondern das verwenden wir in der Medizin auch, nicht nur, aber auch zum Guten und zur Hilfe und zur Unterstützung des Menschen. Nanotechnologie. Biotechnologie mit Schwerpunkten in der Gentechnik und der regenerativen Medizin. Gehirn-Computer-Schnittstellen, das Hochladen, ich sagte es vorhin schon, des menschlichen Bewusstseins in digitale Speicher. Dann hier ein Punkt der Superintelligenz, Entwicklung von Superintelligenz, dass alle Intelligenzen zusammengeschaltet werden in einem Supercomputer, der dann superintelligent ist und natürlich die menschliche Intelligenz weit überschreitet. Dann die Kryonik oder auch Kryostase. Kryo ist Eis im Griechischen, Frost. Die Kryo, also Frostkonservierung sozusagen von Organismen oder einzelnen Organen, wobei es hier meistens um das Gehirn geht, um sie, sofern möglich, in der Zukunft wiederzubeleben. Früher kannten wir sowas in den 60er, 70er Jahren vielleicht aus Science-Fiction-Romanen. Jetzt setzen die das ganz ernsthaft um, solche Dinge. Einer der Köpfe hinter dem Weltwirtschaftsforum ist der selbsternannte Prophet Yuval Noah Harari. Er glaubt an den großen Reset, an den Transhumanismus, an die Ausmerzung der Bevölkerung und an eine globale Regierung, Welteinheitsregierung, die die Menschheit auf biometrischer Ebene kontrolliert und wird von Leuten wie Bill Gates, Barack Obama, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab unterstützt und gelobt. Zitat von Harari. Er spricht vom nutzlosen Menschen, die weder Sinn noch Zweck haben. Er sagt, größte Fake News sei die Bibel. Er sagte, das Christentum sei falsch, die Menschen seien für nichts auf der Erde. Jesus Christus ist Fake News, sagte er. Er glaubt, dass es keinen großen kosmischen Plan gibt, in dem der Mensch eine Rolle spielen muss. Stattdessen sieht er die Menschen als nutzlose Fresser, die mithilfe der digitalen Überwachung, das sehen wir gleich, worum es geht, digitale Überwachung, unter ihrer Haut gehackt und manipuliert werden können. Die mithilfe der digitalen Überwachung unter ihrer Haut gehackt und manipuliert werden können. Er glaubt auch an die Ausmerzung der Bevölkerung. Wozu brauchen wir so viele Menschen? Wird er bei der Vorstellungsweise seines neuesten Buches, also mittlerweile ist es nicht mehr so ganz neu, es ist das Buch Homo Deus, zitiert. In einem Interview sagte er, dass die Welt stehe am Beginn einer neuen industriellen Revolution, aber die Produkte würden nicht aus physischen Gütern bestehen. Er sagte, die größte Herausforderung für Wissenschaft, Technologie und Industrie im 21. Jahrhundert werde darin bestehen, zu versuchen, und jetzt wieder dieser Punkt, die Kontrolle über die Welt in uns zu erlangen. Steht ihr? Über die Welt in uns. Zu lernen, wie man Körper, Gehirne und Köpfe konstruiert und produziert. Versteht ihr nun, warum ich von postmoderner Sodomie rede? Er sagt, dass dies wahrscheinlich die Hauptprodukte der Mensch als Wirtschaftsprodukt, Hauptprodukte der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts sein werden. Er sagte, man weiß, wie man Körper, Gehirne und Köpfe produziert, sodass billige Arbeitskräfte in Afrika und Südasien einfach nichts mehr zählen. Liebe Geschwister, was für ein Menschenbild, was für ein Menschenbild ist das? Die vielleicht größte Frage in der Wirtschaft und Politik der kommenden Jahrzehnte wird sein, was man mit all diesen nutzlosen Menschen macht. Versteht ihr, liebe Geschwister, das ist das pure Gegenteil des Christentums, des christlichen Denkens, der christlichen Gesinnung. Oder, um es mit einem Wort ganz deutlich zu sagen, das ist antichristlich. Er sagte, die Technologie werde dafür sorgen, dass alle Menschen satt werden, sodass Nahrung nicht das Problem ist. Das Problem ist eher die Langeweile und die Frage, was man mit ihnen machen soll und wie sie einen Sinn im Leben finden können, wenn sie doch im Grunde bedeutungslos und wertlos sind. Er verschrieb Drogen. Mediziner ist er nicht, er ist Historiker, soweit ich weiß. Und Computerspiele als Lösungen, um die Gehirne der nutzlosen Menschen zu unterhalten. We entertain you. Harari sagte, eine globale Regierung werde Daten über jeden Menschen sammeln und nutzen, um zu lernen, wie man Körper, Gehirne und Köpfe manipulieren kann. Daten und biometrische Daten werden verwendet, um Menschen zu hacken. Also ich kann einen Computer hacken, aber Menschen zu hacken und die Zukunft des menschlichen Lebens selbst neu zu gestalten. Da fällt mir Senda Berger ein, vor 50 Jahren mit ihrer Selbstverwirklichung. Mein Bauch gehört mir. Wisst ihr noch, die Älteren? Selbstverwirklichung, Selbstgestaltung. Selbst ist der Mann, nicht nur der Mensch. Es geht um Transhumanismus. Intelligentes Design habe nie existiert und jede Vorstellung von einem Schöpfergott werde aus der Gesellschaft verdrängt, da die Menschen hackbar und programmierbar würden. Also sie nennen uns sogar auch noch ihre Ziele und sagen, was sie dann vorhaben, wenn sie den nächsten Schritt verwirklicht haben. Er behauptet sogar, dass die Gesetze der natürlichen Selektion und der organischen Biochemie abgeschafft und durch eine transhumanistische Zukunft ersetzt werden, in der die Menschen zu hackbaren Tieren werden, die manipuliert und kontrolliert werden können. Er sagte, wir haben die Technologie, um Menschen in großem Umfang zu hacken. Er fügte hinzu, dass Krisen ausgenutzt werden sollten. Und jetzt denkt an die letzten 3 Jahre. Denn das hat er ja lange vorher gesagt, dass Krisen ausgenutzt werden sollen, um die Überwachung in der gesamten Gesellschaft zu verstärken, damit die Eliten, wer auch immer das ist, die Eliten, die Menschen überwachen, Daten sammeln und den künftigen Verlauf des menschlichen Lebens gestalten können. Ein Großteil dieser Überwachung, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, ein Großteil dieser Überwachung wird unter die Haut gehen, sagt er, da biometrische Daten zu einem Weg werden, die menschliche Bevölkerung zu manipulieren. Er sagte, dass wir bereits in der Lage sind, unter die Haut zu gehen und biometrische Daten zu sammeln, was den Eliten die Macht gibt, das Leben selbst neu zu gestalten. Wir sind dabei, Menschen zu Göttern zu machen. Er sagte, dass die Menschen in Notfällen den Wissenschaftlern vertrauen. Er führte das Beispiel, denkt daran, wie der Teufel in der Endzeit die Wissenschaft benutzt, um uns zu töten. Er sagt, der Harari sagt, dass die Menschen in Notfällen den Wissenschaftlern vertrauen. Er führte als Beispiel, führte er an, das Beispiel von Priestern und Geistlichen, die im Jahr, also jetzt vor 3 Jahren, im Jahr 2020, weltweit ihre Kirchen geschlossen haben, um zu beweisen, dass Gott tot ist. Seht ihr, wie das ankommt in der Welt? Das ist für sie der Beweis, dass wir ja eigentlich gar nicht an einen lebendigen Gott glauben. In Zukunft werden die Menschen ihr Vertrauen in die wissenschaftliche Elite und in die globale Regierung, Klammer auf, anstatt in Gott, Klammer zu, setzen, gab er zu bedenken. Sogar die religiösen Führer vertrauen den Wissenschaftlern, so Harari. Experimente, die an Menschen durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass sie sich ähnlich wie Ratten manipulieren lassen und dass es möglich ist, sogar komplexe Gefühle wie Liebe, Wut, Angst, Depression zu erzeugen oder zu unterdrücken, je nachdem, wie sie gerade wollen, indem man die richtigen Stellen im menschlichen Gehirn stimuliert. Ich ergänze, oder auch dämpft, je nachdem, wie sie wollen. Das US-Militär hat jüngst mit Experimenten begonnen, bei denen Menschen Computerchips ins Gehirn eingepflanzt werden. Soweit Harari in seinem mittlerweile, glaube ich, schon fast 10 Jahre alten Buch Homo Deus. Er sagt, noch ein Zitat aus diesem Buch, der Tod ist heute nur noch ein technisches Problem. Sie besiegen den Tod. Ihr braucht also keine Angst haben, ihr seid bei denen in den besten Händen und werdet ewig leben. Nur dann seid ihr nicht mehr ihr. Das ist dann eine sodomistische Mischgestalt. Ich nenne euch hier mal eine E-Mail, die ich von meinem ärztlichen Kreisverband vor einigen Monaten bekommen habe, um euch zu zeigen, wie weit das schon fortgeschritten ist in der medizinischen Praxis. Da schreibt der Kreisverband mir und allen Ärzten immer, also das habe nicht ich, weil ich bin, das hat jeder Arzt bekommen im ganzen Kreisverband. Da hieß es in dieser Mail, das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen und das Institut für Psychogerontologie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg arbeiten derzeit am vom Innovationsausschuss des gemeinsamen Bundesausschusses geförderten Projekt KIBA, also künstliche Intelligenz in der medizinischen Versorgung, Bedingungen der Akzeptanz von Versicherten und ÄrztInnen. Im Projekt soll im Rahmen eines Online-Fragebogens anhand von kurzen Videostimuli herausgefunden werden, unter welchen Bedingungen Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten die Nutzung von KI in der Gesundheitsversorgung akzeptieren und welche interindividuellen Einflussfaktoren, zum Beispiel Technik, Affinität, Gesundheit, Persönlichkeit, auf die KI-Akzeptanz wirken. Diese Erkenntnisse sollen dazu dienen, Handlungsempfehlungen für eine nutzerzentrierte Entwicklung und Gestaltung von KI-Systemen im Praxiseinsatz abzuleiten. Also mal ganz zu schweigen davon, dass ich alle anderen, die nicht weiblich oder männlich sind, hier diskriminiert fühlen könnten, weil sie nicht angesprochen sind. Nein, ich will mich nicht lustig machen über diese komische Gendersprache hier. Geht es hier darum, dass das alles eingeführt wird in die Praxen und Kliniken und jetzt wird die Bevölkerung gefragt, was sie davon hält, ob sie das akzeptieren oder nicht? Versteht ihr, liebe Geschwister, das ist eigentlich unsere Chance. Dass wir sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das wollen wir nicht. Denkt ihr, dass das passieren wird? Ich bin eigentlich kein Pessimist, aber ich bin Realist. Aber hier könnten wir vielleicht noch, ja, ich denke nicht, wir können den Zug der Zeit nicht verhindern, aber wir können ihn vielleicht ein bisschen bremsen. Man muss nicht alles mitmachen, was der Mainstream hier so mitmacht. Und schließlich noch ein Zitat von Wikipedia. Diese transhumanistischen Technologien sollen es jedem Menschen ermöglichen, seine Lebensqualität nach Wunsch zu verbessern, sein Aussehen sowie seine physikalischen und seelischen Möglichkeiten selbst bestimmen zu können. Niemand solle zu irgendeiner Veränderung gezwungen werden. Ja, ich glaube, das muss man nicht kommentieren, was man in der Praxis davon halten soll. Ich komme langsam zum Schluss, möchte das Ganze geistlich beurteilen und ich denke, das ist nicht schwer, das geistlich zu beurteilen. Das sollte uns eigentlich sehr leicht fallen, wenn wir nur ein wenig bibelkundig sind, wenn wir nur ein wenig Herz haben für unseren Herrn und sein Wort. Ihr kennt dieses Wort hier. Aus 1. Mose 3, 5, ihr werdet sein wie Gott. Kennt ihr das? Ja, ne? Das ist das Wort des Teufels an Eva, der sie so verführt hat. Und was kam dabei heraus? Der Tod. Die Sünde, der Tod. Und der Geist, der hier dahinter steckt, dieser antichristliche, böse, diabolische Geist, ist derselbe. Es ist der allerselbe. Und die Ziele und die Wege sind dieselben. Es geht um Verführung, es geht darum, uns zu töten. Was können wir, was sollen wir angesichts dieser Tatsachen noch tun? Ich denke, es ist mal ganz wichtig, dass wir diese Dinge überhaupt sehen. Dass wir nicht unseren Kopf in den Sand stecken da und so tun, wie wenn es das alles nicht gäbe. Wir müssen es kennen, damit wir richtig darauf reagieren können. Und wie reagieren wir richtig? Indem wir da eben nicht mitmachen, indem wir das nicht seelisch, also mit unserem Verstand, mit unserem natürlichen Wesen, sondern geistlich. Wir haben doch den Heiligen Geist Gottes in uns wohnen, wenn wir denn wirklich Christen sind, dass wir ihn wirken lassen und dass wir das Ganze geistlich einschätzen und dass wir den antichristlichen Geist dahinter erkennen und uns davon distanzieren. Wir sollen denken und handeln im Sinne Jesu und nicht im Sinne des Zeitgeistes. Wir sollen uns distanzieren vom Zeitgeist. Wir sollen da nicht mitmachen. Wir sollen uns vielmehr leiten lassen vom Geist Gottes, vom Geist Jesu Christi und uns dabei auch gegenseitig behilflich sein. Das bedeutet, dass wir die Gemeinschaft nicht verlassen, nicht gehorsam sind dem Staat, der sagt, verlasst eure Versammlungen, schließt eure Versammlungen, sondern dass wir das tun, was wir schon immer getan haben, dass wir einander helfen, dass wir uns versammeln, dass wir füreinander beten, wie wir es vorhin getan haben für die Geschwister, bei denen eingebrochen wurde zu Hause, dass wir für sie einstehen und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen und nicht gegenseitig aus dem Weg gehen, dass wir beherzigen, was Paulus hier schreibt in Galater 6, Vers 2. Ihr kennt diese Stelle, ich denke, sie ist sehr bekannt, wo er schreibt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Versteht ihr? Nicht das Gesetz des Mose. Das Gesetz, was ist das Gesetz Christi? Das kann ich mit einem Wort sagen. Das ist das Gesetz der Liebe, der Fürsorge, des sich Kümmerns, des sich Interessierens für den Nächsten, der Empathie, des Einfühlungsvermögens und nicht des Desinteresses. Es ist mir doch egal, wie es dir geht. Versteht ihr, dass wir die Gesinnung haben schon dafür? Denn ich brauche die Gesinnung, wenn ich die dann auch in die Tat umsetze. Denn sonst wäre es ja unecht, sonst wäre es ja geheuchelt. Nicht wie in dieser Welt. Tit for tat ist ein englisches Sprichwort, das heißt, wie du mir, so ich dir. Das ist die Welt. Kriege ich eine auf die Backe, gebe ich dir eine auf die Backe. Das ist die Welt. Nein, Christus hat, oder hier hat es Paulus gesagt, aber es ist ja der Heilige Geist, der Paulus dazu inspiriert hat, in Epheser 4, Vers 32, wie Gott mir, so ich dir. Und was heißt das, wie Gott mir, wie hat Gott mir denn getan? Hier geht es um Vergebung. Das steht da in Epheser 4, 32, so wie Gott in Christus dir am Kreuz alle Sünden vergeben hat, so sollen wir auch miteinander umgehen. Das heißt, wie Gott mir, so ich dir. Und versteht ihr, liebe Geschwister, das hat mit Liebe zu tun. Das kann ich nur, wenn ich liebe. Sonst vergebe ich nicht. Und Jesus macht diesen Zusammenhang von Liebe und Vergebung ganz deutlich. Wir sehen das an Maria Magdalena. Und warum, liebe Geschwister, warum sollten wir von diesen Wahrheiten ablassen? Nein, das sollten wir nicht. Bis er wiederkommt. Das ist unser Auftrag. Zu lieben, zu lehren, zu evangelisieren. Das heißt, den Leuten die gute Botschaft der Liebe zu bringen. Die gute Botschaft der Vergebung. Dass ihnen auch alles vergeben ist, wenn sie es denn nur glauben möchten. Das ist der entscheidende Punkt. Ich komme zum Schluss. Und möchte hier ein Wort zitieren aus Offenbarung 21, 6 und 7, wo der auf dem Thron saß, sprach: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt hier. Wer überwindet, der wird das alles erleben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Liebe Geschwister, wer überwindet? Wenn wir nur diesen Vers hätten, könnten wir leicht zu dem Irrschluss kommen, oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen, dass ich überwinde. Dass ich das alles überwinden kann. Schaut mal, was wir uns jetzt angeschaut haben in der Theologie, in der Psychologie, in der Medizin. Und das waren ja nur herausgewählte, wenige Beispiele von einem Wüten eines Geistes, eines antichristlichen, bösen Geistes. Liebe Geschwister, wer von uns ist so anmaßend und könnte sagen, würde sagen, ich kann diesen Geist überwinden? Meint das bitte nicht. Denn es steht geschrieben, er, Jesus Christus, er ist der Überwinder. Und er spricht diese hilfreichen, tröstenden Worte zu uns. Ihr kennt das in Johannes 16, 33, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und wir haben uns heute ein Thema betrachtet, das könnte, ich hoffe, ich rede zu Recht im Konjunktiv, könnte einem Angst machen, soll es aber nicht. Denn, jetzt kommt der entscheidende Punkt, seid getrost. Ich schicke euch den Tröster, den Parakleten, den Heiligen Geist. Seid getrost. Ich, sagt Jesus Christus, ich habe die Welt überwunden. So, und wenn du jetzt Glied dieses Leibes Jesus Christus bist, dann hast du die Welt auch überwunden. Verstehst du? Nicht, weil du sie überwunden hast, sondern weil dein Haupt, Jesus Christus, sie längst überwunden hat am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Was für eine Botschaft, liebe Geschwister. Und damit möchte ich langsam, jetzt schneller zum Schluss kommen. Wir wollen ja noch eine Vorstellungsrunde machen. Ganz zum Schluss hier noch diese drei Folien sind es noch, aber ganz kurz nur noch. Das, liebe Geschwister, das bringt uns das Leben. Deus heißt Gott und Homo heißt Mensch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er kam in seinem Sohn ins menschliche Fleisch, ist am Kreuz für uns gestorben, ist am dritten Tag auferstanden. Somit hat der Vater dieses Opfer Jesu für uns angenommen. Und das bedeutet für uns Leben. Das ist der Weg des Lebens. Das ist das Buch von Harari, Homo Deus, so heißt das. Die stellen die biblische Wahrheit auf den Kopf und meinen, da fällt mir ja schon Friedrich Nietzsche ein, der im 19. Jahrhundert schon gesagt hat, ich predige euch den Übermenschen. Der Mensch wird zu Gott. Das sagen die ganz direkt und die sagen das nicht, die meinen das auch so und die verwirklichen, die sind wirklich dabei, das zu verwirklichen und sehen nicht, wohin das führt. In den Tod. Das führt uns in den Tod. Wie gesagt, das hier ist der Weg des Lebens, dass Christus auferstanden ist, dass Gott seinen Sohn auferweckt hat und somit auch alle die zum, ich rede nicht von einer Auferstehung zum Gericht, sondern ich rede von der ersten Auferstehung zum Leben. Zu denen hoffentlich alle, die jetzt hier sind und alle, die mich hören, kommen werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Durch den Glauben an ihn, durch den Glauben kommt ihr in seinen Leib hinein. Und somit wird euer Schicksal dasselbe sein wie das Schicksal Jesu Christi. Und er ist der Hohepriester und sitzt zur Rechten Gottes. Steht ihr? Das ist das Leben, nicht das hier. Der Transhumanismus, dieser Weg der postmodernen Sodomie, ist der Weg des Todes. Und jetzt wirklich die letzte Folie, damit komme ich dann zum Schluss. Das ist, ich kann es nur immer wieder wiederholen mit anderen Worten, das ist der Weg des Todes, die Transformation im weltlichen Sinn. Und hier wird sowohl die einzelne Seele transformiert, Stichwort postmoderne Sodomie, Vermischung Mensch-Maschine, Hochladen des menschlichen Bewusstseins in digitale Speicher, solche Dinge, die bringen uns den Tod. Dann ist der Mensch nicht mehr Mensch, sondern die Transformation im biblischen Sinn, die bringt uns das Leben. Und damit schließe ich heute und an der Stelle möchte ich morgen weitermachen. Und hier jetzt nur zum Schluss noch einmal, was ich vorhin schon sagte. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind nicht Kinder der Finsternis. Wir gehören bitte nicht zu dieser Transformation hier, die uns den Tod bringt, sondern lassen uns ein auf diesen transformatorischen Prozess, der uns aus dem Leben zum Leben bringt. Und mehr dazu dann morgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wollen wir noch beten zum Schluss miteinander? Ja? Lieber Herr Jesus, wir preisen dich und danken dir sehr. Du bist das Leben. Du hast dein Leben gegeben, damit wir leben. Hast unseren Tod auf dich genommen und hast uns dafür dein Leben gegeben. Und lieber Herr, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, dass du auch an uns gedacht hast, wie an den einen Tschecher, der dich darum gebeten hat. Und ich bitte dich, benutze uns, dass du durch uns auch noch zu mehreren wirken kannst und dass noch mehrere Menschen dazukommen, dich zu erkennen, die Wahrheit zu erkennen und vom Tod zum Leben zu kommen. Wir preisen dich, lieber Herr Jesus, denn du bist die Wahrheit, du bist der Weg, du bist das Leben, du bist die Auferstehung. Preis und Ehre und Dank sei dir allein, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.